Ich bin jetzt verbunden mit Ansgar Drücker, Geschäftsführer von IDA e.V. Das ist das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. Guten Morgen, Herr Drücker.
Guten Morgen.
Zum Einstieg in Ihren Worten, was machen Sie bei IDA? Was ist das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit?
Wir sind vor 35 Jahren von Jugendverbänden, die bundesweit tätig sind, gegründet worden als Fachstelle. Damals hieß es gegen Ausländerfeindlichkeit, heute sprechen wir von Rassismus, von Rechtsextremismus und in den letzten Jahren beschäftigen wir uns auch verstärkt mit Angriffen des Rechtspopulismus, auch des parteiförmigen Rechtspopulismus, die sich oft auch gegen Jugendverbände und ihre klare Positionierung wenden. Wir führen Seminare und Workshops durch, geben Reader und Flyer heraus und unterstützen Jugendverbände und andere Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei ihrem Einsatz für mehr Vielfalt in der Gesellschaft.
Und was zeichnet besonders Ihre antirassistische Bildungsarbeit aus und was sind dabei Ihre Methoden, mit denen Sie vorgehen?
In den letzten Jahren hat sich eine stärkere Orientierung hin zur Bearbeitung von Rassismus auch mit jüngeren Kindern herausgestellt, weil es, klingt eigentlich ganz einfach, natürlich sinnvoll ist, dass Kinder gar nicht erst Vorurteile lernen, dass sie gar nicht erst rassistisch werden, dass sie verletzende und beleidigende Worte gar nicht erst lernen, rassistische Bilder gar nicht erst übernehmen. Und das macht schon deutlich, dass ein Stück weit auch die Erwachsenen das Problem sind, denn Kinder kommen ja nicht mit rassistischen Einstellungen auf die Welt, sondern übernehmen sie ab frühester Kindheit. Und dort setzen eben verschiedene Bemühungen an, die inzwischen auch bis in den Kita- und Grundschulbereich reichen, Kinder von vornherein für Vielfalt und Gerechtigkeit zu sensibilisieren. Und manchmal haben Kinder einen sehr viel unverstellteren Blick auf Gerechtigkeit und es sind eher die Erwachsenen, die Unterschiede zwischen Menschen und vor allem zwischen Menschengruppen betonen. Und deswegen ist es wirklich auch sinnvoll, so früh anzufangen. Dazu sind beispielsweise im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben auch sehr viele zielgerichtete Ansätze für ganz bestimmte Altersgruppen erarbeitet worden, die wir beispielsweise in unserer Vielfaltmediathek www.vielfalt-mediathek.de zusammenstellen, also wo es wirklich auch sehr gute altersspezifische Angebote und Methoden gibt.
Ab welchem Kindesalter setzen Sie denn da an?
Also wir selber sind jetzt weniger im frühkindlichen Bereich aktiv, aber die Methoden, die wir in der Vielfaltmediathek sammeln, die sind ab dem Alter von 3 oder 4 Jahren und dann eben abgestuft fürs Grundschulalter, für Kinder und für Jugendliche. Wir selber sind mit unseren methodischen Ansätzen eher im Jugendbereich und im Bereich der JugendleiterInnen unterwegs. Da geht es dann sehr stark auch um eine thematische Auseinandersetzung. Im frühkindlichen Bereich geht es wirklich um Grundhaltungen, um Werte. Also alle Menschen sind gleich. Das heißt nicht, alle Menschen sind gleich drauf oder sehen gleich aus, sondern alle haben die gleichen Rechte und das ist Kindern manchmal einfacher zu vermitteln als Erwachsenen, um ehrlich zu sein.
Woran orientieren Sie sich dann eigentlich? Ist Ihr Erfolg, sage ich jetzt mal, Ihre Arbeit in irgendeiner Weise messbar?
Gut, das ist bei pädagogischen Bemühungen ohnehin schwierig. Ich glaube, was wir auf jeden Fall leisten können, ist eine Sensibilisierung für das Thema, weil oft Rassismus auch in unbeabsichtigten Handlungen oder in einem unbeabsichtigten Sprachgebrauch drinstecken kann. Das heißt, wir versuchen einfach aufzuklären, zu sensibilisieren für die alltägliche Präsenz von Rassismus, auch für Ausschlüsse bei der politischen Beteiligung auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt. Die Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, immer wieder berichten und die oft gar nicht in ihrer strukturellen Wirksamkeit in der Gesellschaft deutlich werden, sondern als Einzelfälle oder persönliches Pech abgetan werden. Und da denke ich schon, dass wir einen Beitrag zur Sensibilisierung leisten können und auch dazu beitragen können, dass Jugendverbände sich öffnen für eine vielfältige Gesellschaft und damit auch in ihrer Mitgliederstruktur vielfältiger werden.
Was macht Ihre Arbeit aktuell besonders herausfordernd?
Im Moment hat sich insbesondere auch nach dem Anschlag in Solingen das politische Klima noch einmal verschlechtert für Themen rund um Migration, Asyl, Flucht und Rassismus. Es gibt jetzt durch das Ampelaus faktisch auch eine, wenn man es so fassen will, migrationskritische Mehrheit im Deutschen Bundestag. Die wird jetzt vermutlich nicht aktiv ausgespielt, weil man dann mit der AfD zusammenstimmen müsste, aber sie wird zumindest als Verhinderungsmehrheit wirksam werden können. Das heißt also, dass wir im Moment nicht mit weiteren Öffnungen oder Erleichterungen in der Asyl- und Integrationspolitik rechnen können, sondern eher mit weiteren, eher sicherheitslastigen Reaktionen auf die derzeit wieder eher ins Negative gekippte gesellschaftliche Stimmung, beispielsweise gegenüber Geflüchteten.
Wir werden auf die politischen Entwicklungen weiter zu sprechen kommen, aber zuvor nochmal grundsätzlich gefragt. Schulen bemängeln ja nicht erst seit gestern schlecht ausgerüstet zu sein, kaputtgespart und der Mangel an Lehrkräften ist auch keine Neuigkeit. Wo setzen Sie dann trotz diesen Umständen an, antirassistische Bildungsarbeit einzubringen?
Also wir setzen zum einen auf Jugendarbeit im außerschulischen Bereich, die auf Freiwilligkeit beruht und wo es dann häufig eine größere Offenheit gibt, sich ohne Leistungsdruck und vielleicht auch in selbstgewählten Gruppen und ohne die Kontrolle oder die Aufsicht von Lehrkräften, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Dennoch gehört das Thema natürlich auch in die Schule rein. Das machen Initiativen wie Schule ohne Rassismus, die sich speziell mit Workshops auch an Schulen oder an einzelne Schulklassen wenden. Und natürlich ist es aber auch die Verantwortung aller einzelnen Lehrkräfte, tagtäglich Vorbild für Akzeptanz zu sein, dafür nicht selber mit vorgefertigten Bildern über bestimmte Personengruppen wie muslimische junge Männer, um einen beliebten Vorurteilskomplex aufzurufen, zu agieren, sondern selber auch durch ihr Vorbild deutlich machen, dass sie ohne Vorurteile Schülerinnen und Schüler als Individuen sehen und nicht aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit bewerten oder ihnen bestimmte Eigenschaften oder Stärken oder Schwächen unterstellen.
Sie haben es vorher schon erwähnt, viele Vorurteile bilden sich schon sehr früh heraus, schon bei Kindern im Vorschulalter. Und gleichzeitig orientieren sich die meisten Bildungsangebote aber an Kindern im Schulalter. Wie bewerten Sie diesen Umstand und welche Möglichkeiten sehen Sie, diesen Umstand vielleicht sogar zu verändern?
Also vor 10, 15 Jahren gab es ganz wenig pädagogische Ansätze für die frühkindliche Bildung in Bezug auf Vielfalt, in Bezug auf Rassismuskritik, in Bezug auf die Gleichwertigkeit aller Menschen. Das hat sich zum Glück geändert. Trotzdem ist es noch nicht in der Breite der Kitas angekommen, aber es gibt inzwischen ausreichend Fortbildungsangebote und ausreichend Material. Von daher hängt es auch ein Stück weit von den Trägern und von den Leitungen ab, ob diese Materialien aufgegriffen werden. Und wie bei jedem Thema ist erstmal natürlich vielleicht zu Beginn der Eindruck, jetzt haben wir schon wieder eine zusätzliche Aufgabe, jetzt haben wir schon wieder ein zusätzliches Thema, jetzt müssen wir schon wieder ein zusätzliches Konzept schreiben. In einer vielfältigen Gesellschaft gehört aber der Umgang mit Vielfalt ganz selbstverständlich auch zu den fachlichen Anforderungen an eine jede Einrichtung, weil es eben keine Einrichtung in diesem Lande ohne vielfältige BesucherInnen oder KundInnen mehr gibt. Und insofern gehört das einfach zu den Aufgaben, auch diesen Themenbereich aufzugreifen. Und da es dafür glücklicherweise inzwischen gutes Material und gute Methoden gibt, ist das auch leistbar.
Sie haben es schon angerissen, wir befinden uns aktuell in politisch schwierigen Zeiten. Die US-Wahl hat ein zukünftiger Präsident Donald Trump gewonnen, der keinen Hehl aus seinen autoritären und damit antidemokratischen Ambitionen macht. Sie haben auch die Regierungskrise in Deutschland bereits angesprochen. Zudem belegt die Leipziger Autoritarismusstudie, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, dass eine Mehrheit der befragten Deutschen unzufrieden mit der Demokratie sind. Wie bewerten Sie diese Entwicklungen? Welche Gefahren sehen Sie und welche Hoffnungen haben Sie vielleicht trotz dieser Umstände?
Es gibt weiterhin eine große abstrakte Zustimmung zu Demokratie als Staatsform, ein Stück weit auch als Lebensform. Es gibt aber zunehmend Kritik an der tatsächlichen Performance der Demokratie und dafür waren die letzten Wochen und Monate sicherlich nicht unterstützend. Das heißt, es gibt eine Genervtheit, dass alles so schwierig ist. Es gibt eine Gereiztheit, dass offensichtlich nicht lösungsorientiert gearbeitet wird, sondern Partei- und Einzelinteressen zu stark im Vordergrund stehen, keine ausreichende Kompromissbereitschaft besteht. Das heißt, auch die sogenannten etablierten Parteien oder Parteien der Mitte, die jetzt als besonders staatstragend wahrgenommen werden und auch wahrgenommen werden möchten, sind aufgerufen, untereinander zur Zusammenarbeit in der Lage und kompromissfähig zu sein und wirklich Lösungen für das Land in den Vordergrund zu stellen. Und in Bezug auf Migration, Flucht, Asyl bedeutet das sicherlich eine schwierige Herausforderung, weil dort eben sich die Positionen zum Teil diametral gegenüberstehen. Das war sowohl innerhalb der Ampel der Fall und ist zum Teil ja auch innerhalb der einzelnen Parteien sehr stark der Fall. Insofern geht es da wirklich noch einmal darum, die Menschenrechte, das Grundgesetz, die Gleichheit aller Menschen, die dort formuliert ist, in den Vordergrund zu stellen, wieder zur Leitschnur zu machen und ein Stück weit auch aus der sicherheitslastigen Diskussion herauszukommen und stärker nochmal Aspekte von Integration, Zusammenhalt und Zusammenleben in den Mittelpunkt zu stellen.
Das gilt für die Entwicklung in Deutschland, wo Sie auch tätig sind. Wagen wir trotzdem einen Blick über den Atlantischen Ozean hinweg auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Sehen Sie einen Einfluss, den die gewonnene Wahl von Donald Trump auf Ihre Arbeit haben kann?
Donald Trump und sein sich jetzt bildendes Regierungsteam aus PolitikerInnen, die zum Teil mit sehr krassen Äußerungen aufgefallen sind, verschieben die Grenzen des Sagbaren weiter. Sie normalisieren Äußerungen, die in Deutschland derzeit noch entweder tabu sind oder allenfalls vielleicht von der AfD getätigt werden. Und das trägt erfahrungsgemäß dazu bei, dass ein solcher Sprachgebrauch und eine solche menschenverachtende Kommunikation auch in Deutschland ein Stück weit übernommen wird, dass Argumentationslinien übernommen werden, dass Begriffe übernommen werden. Und insofern ist das sicherlich eine beunruhigende Entwicklung, wo es auch darauf ankommt, wirklich diese Verbindungen ins rechte Milieu auch in Europa und mögliche auch Fehlinformationen, Fake-News-Kampagnen weiter im Auge zu behalten, die ja aber auch von anderer Seite kommen, weil natürlich auch von russischer Seite zum Teil wir zu befürchten haben, dass in den Wahlkampf mit Fake-News und Verschwörungserzählungen angegriffen wird. Also es wird sehr wichtig sein, Informationen gerade im anstehenden Bundestagswahlkampf sehr genau unter die Lupe zu nehmen, sehr genau zu gucken, von wem sie kommen, wer sie streut. Und da sehen wir unsere Aufgabe auch in einer Analyse und Aufklärung dieser Kommunikation, die wir da zu erwarten haben.
Wir haben Sie schon zweimal angesprochen in diesem Gespräch, aber welche konkreten Auswirkungen könnte denn die aktuelle Regierungskrise in Deutschland für Sie haben, beziehungsweise der Bruch der Regierung aus SPD, den Grünen und der FDP?
Ganz konkret ist ja die Aufstellung des Bundeshaushalts 2025 quasi abgeblasen worden. Den hätten wir ja sonst in dieser Woche gehabt. Da gehen wir davon aus, dass wir zunächst mit niedriger ausfallenden Teilbewilligungen für die ersten Monate ins neue Jahr gehen müssen und es eine gewisse Unsicherheit über die Stellen bei uns gibt, über neue Projekte bei uns gibt. Und das trägt in der ohnehin schon angespannten Situation nicht gerade zur Beruhigung bei und besorgt eben viele Träger, die in unseren Themenbereichen tätig sind, derzeit sehr.
Zuletzt wagen wir noch einen Blick nach vorne. Welche Zukunft sehen Sie für die antirassistische Bildungsarbeit?
Wir bleiben dran. Wir werden uns im Zweifelsfall noch intensiver für unsere Werte und Ziele einsetzen müssen, da sie stärker in Frage gestellt werden und wir manchmal drohen, auch im politischen Raum hinter selbstverständliche Haltungen zurückzufallen und sind aber froh, dass wir da weiterhin das Grundgesetz und die Menschenrechte auf unserer Seite haben und es eher die sind, die sich gegen Flucht und Migration aussprechen, die dort Legitimationsprobleme haben auf der formalen Ebene. Argumentativ haben sie derzeit manchmal Oberwasser. Auch dort versuchen wir anzusetzen und entsprechende Gegenargumentationen zu entwickeln.